Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps. Der DFB-Pokal, die zweite Runde des DFB-Pokals liegt hinter uns und heute blicken wir wieder auf die Bundesliga, auf das Bundesliga-Wochenende. Wir, das ist Julius Eid, nämlich ich und mein geschätzter Kollege Alex Trücker. Hallo Alex.
Sehr komische Einleitung. Fast hättest du dich ein paar Mal verhaspelt. Kurzfristig dachte ich, hi Julius, wir sind der DFB-Pokal-Podcast. Nee, sind wir natürlich heute nicht, denn heute ist Donnerstag. Und wie immer Donnerstag, die Stammhörer wissen das, blicken wir auf die Bundesliga voraus. Es geht Schlag auf Schlag. Ich habe mich kaum erholt von dem Trubel und Trouble unter der Woche. Bayern 0-5 im Pokal. Mein FC Barcelona hat auf die Mütze bekommen bei Rayo. Es ging drunter und drüber, aber keine Zeit zum Durchschnaufen. 10. Spieltag steht an. Schon morgen, Freitag, geht's los. Und deswegen müssen wir uns hier wieder zusammenfinden.
Ja, und die Vorzeichen sind vielleicht so ein bisschen anders. Einer von uns beiden hat es ja auch zumindest in der Pokalvorschau schon so erwartet, dass die Bayern ausrutschen könnten. Denn ja,
das war dir jetzt ein Anliegen, das direkt am Anfang zu erwähnen, ne?
Ja, das musste ich vielleicht nochmal raushauen, aber jetzt sind wir ja wieder im Tagesbetrieb sozusagen und können direkt einsteigen. Bevor wir das machen, gibt es aber noch einen kleinen Hinweis, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht, dass die Angaben, die hier im Podcast getroffen werden, ohne Gewähr sind, weil sich die Quoten bei jedem Wettanbieter natürlich noch ändern können, jederzeit. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So, Spieltag 10 steht auf dem Programm. Wir haben es gesagt, die Vorzeichen ein bisschen anders. Jürgen Klopp würde sagen, I heard Bayern lost. Hahaha. jetzt geht's weiter. Kennst du den Einspieler nicht? Du guckst so.
Weiß ich jetzt nicht. Hat mich auf jeden Fall überrascht, wie du hier paraphrasierst.
Es gibt so ein ganz schönes Jürgen Klopp-Interview schon bei Liverpool, wo er irgendwie gefragt wird, was er von den anderen Ergebnissen hält auf den anderen Plätzen und er sagt, I heard Bayern lost und dann richtig dreckig ablacht und das ist so eine Art Meme geworden, wenn Bayern mal verliert, was ja auch nicht so oft passiert.
Und dieser Kontext hilft nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Hörer.
Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, guckt das jetzt mal an, da gibt es sogar so eine richtig schöne von irgendjemandem bearbeitete Songversion dann mit Musikvideo und so, wo dann Klopp singt, dass Bayern verloren hat, ist immer wieder eine Freude. Man merkt, es war auch für mich eine Freude, dass Bayern verloren hat, aber wir kommen später zu den Münchnern und was das bedeuten könnte, starten logischerweise mit dem Freitagsspiel rein. Das Freitagsspiel, das ist das Spiel zwischen Hoffenheim und Berlin und damit zwischen zwei Mannschaften, die es auch im Pokal geschafft haben, die vermeintlich schwachen Gegner oder schwächeren Gegner zu besiegen, ihre Pflicht zu erfüllen. Hoffenheim hat souverän getan, 5 Tore geschossen. Bei Hertha musste man lange kämpfen und konnte erst spät Tor 2 und 3 gegen Münster erzielen. Erst dann war klar, man kommt um eine Verlängerung doch noch drumherum. War mal wieder ein zäher Auftritt der Berliner. Also auch das, ja, so ein bisschen mit reingenommen, schmälert für mich sogar so ein bisschen wieder die Vorzeichen aus Berliner Sicht, weil man natürlich zuvor jetzt zweimal in der Liga erst Frankfurt, dann Mönchengladbach besiegt hat. Da sah es aus nach Aufstieg oder aufsteigender Form, aber es bleibt halt weiter sehr, sehr dadaig, sage ich mal. Ne?
Ja, schön gesagt, es bleibt dadaig. Ja, tatsächlich, die Siege, die sie holen, holen sie halt durch viel Kampf und Krampf und Einsatz und Wille. Also das war jetzt wirklich Dardai-Fußball am Wochenende gegen die Gladbacher, ne? Mit Ach und Krach, aber eben auch irgendwo verdient, weil die Leistung, also der Einsatz stimmte. Fußballerisch ist es immer ja nicht die oberste Kost, nicht die schönste Kost, nicht das Beste, was man liefern kann, aber wenn Einsatz und Wille und ne, all das stimmen, Kampfeskraft, dann kann Hertha auch solche Siege holen. Die Frage ist, sehen wir das in Hoffenheim oder sehen wir wieder eher so eine, ja, nicht ganz so kampfestüchtige Hertha, wo es vielleicht eher nicht so klappt. Vielleicht, wenn sie auch nicht in Führung gehen, das hilft ja der Mannschaft auch immer. Also jeder Mannschaft logischerweise, aber der Hertha habe ich das Gefühl ein bisschen mehr. Wenn die in Führung gehen, ne, dann spornt sie das nochmal an, hier 130% zu geben. Wohingegen, wenn sie hinten liegen, weil sie spielerisch so limitiert sind, haben sie viel mehr Probleme. Deswegen finde ich das interessant bei diesem Spiel, mich zu fragen, wer geht als erstes in Front? Also welche Mannschaft schießt das erste Tor? Weil wenn das Hoffenheim ist, dann sage ich, dann gewinnt die Hoffenheim 11. Aber wenn die Hertha das erste spielt, dann schießt, dann würde ich tatsächlich nicht mal den Auswärtssieg ausschließen wollen.
Ja, Also dazu kann man vielleicht noch erwähnen, Marco Richter, drei Pflichtspiele in Folge jetzt getroffen, da scheint der Knoten endlich geplatzt zu sein. Eigentlich war man sich ja schon, als er bei Augsburg noch war, sicher, dass er Talent hat, dann nie so wirklich in die Spur gekommen und dann jetzt bei der Hertha auch einen schwachen Start hingelegt. Aber jetzt, wie gesagt, drei Pflichtspiele in Folge und weiterhin finde ich eigentlich auch ein spannender Spieler, der, wenn er wirklich das abruft, was er eigentlich in Einzelsituationen immer mal wieder zeigt, auch auf Bundesliga-Niveau ein Unterschiedsspieler sein kann für eine Mannschaft wie Hertha zumindest. Also ich glaube auch tatsächlich nicht, dass wir jetzt hier wieder so ein Debakel erleben, so ein fünf Gegentore für Hertha, alles wieder eingerissen. Es wirkt schon sehr so, als wäre jetzt endlich diese einheitliche Arbeit gegen den Ball, die Dardai fordert, als wäre das endlich ins Team vorgedrungen. Dafür waren die letzten Auftritte dann auch zu konsequent in dieser Ausrichtung, als dass ich vermute, dass es hier richtig ein richtig deutliches Ergebnis gibt, sondern eine Hertha, die ja mit allem kämpfen wird, was sie hat, und Hoffenheim muss dann eben die Konterabsicherung, auf die sie sich nicht immer verlassen können, ganz gut haben und andererseits hoffen, dass Kramaric vielleicht einen guten Moment hat. Alles führt mich aber dazu, dass ich sage, werden hier tatsächlich nicht wahnsinnig viele Tore auf dem Freitagabend sehen. Also,
Auch wenn die Hoffenheimer zu Hause und grundsätzlich immer für Tore gut sind.
deswegen sind die Quoten aber natürlich auch recht interessant noch, ne? Also unter 3,5 bringt immer noch 1,5er-Quoten, unter 2,5, was ich mir tatsächlich sogar noch vorstellen könnte, bringt 2-3er-Quoten, also da schon sehr lukrativ. Und wie gesagt, ich glaube, die Hertha wird da einfach alles reinwerfen, um dieses Spiel möglichst lange offen zu halten und vor allen Dingen eben die Torzahl niedrig. Und ich glaube, das wird ihnen gelingen, auch wenn ich mir, wie gesagt, auch nicht so hundertprozentig sicher bin, wer am Ende vielleicht das bessere Ende haben könnte. Deswegen kein Dreiweg, aber ich glaube, es wird nicht sonderlich spektakulär auf der Anzeigetafel.
Weiß ich nicht. 10 Tore hat die TSG zu Hause schon geschossen. Das ist jetzt so schlecht nicht. Das ist, ich glaube, mehr Tore haben nur die Top-4-Teams. Oder? Nee, Dortmund hat mehr, Bayern hat mehr, Leipzig hat mehr und der erste FC Köln hat mehr
Das
Heimtore.
sind doch die vier Top-Teams.
Und, ach so, ja. Und der VfB Stuttgart auch. Also, Tore gibt es schon bei Hoffenheim-Spielen sowieso und erst recht bei Heimspielen der Hoffenheim. Und jetzt kommt's. Die Hertha auswärts kassiert sehr gerne sehr viele Tore. 16. Das ist der zweitschwächste Auswärtswert. Deswegen halte ich dagegen und sage hier, die Stats zeigen auf, da fallen ein paar Türchen. Also ich gehe over 2,5 in dem Fall. Weil Dreiweg ist tatsächlich, ich würde gerne die doppelte Chance 1x anspielen, aber die macht ja wenig Sinn, ne? Bei 1,22er Quoten. Das ist zu offensichtlich irgendwo auch, denn die TSG ist recht klarer Favorit. Das kann man überraschend finden, kann man angemessen finden. 1,70er Quote auf einen Heimsieg. Auf jeden Fall, ja, entwertet das natürlich meine doppelte Chance 1x. Deswegen muss ich mir was anderes raussuchen. Und ich bin mir nicht so super sicher, ob die TSG hier gewinnt, weil altes Thema, ne? Man weiß einfach bei denen nicht, was man bekommt. Da ist alles immer drin. Deswegen ja, gehe ich auf Over 2,5, weil ich sage, die einen sind am Auswärtsprobleme, die hinten die Null zu halten, die anderen sind immer für Tore gut. There you go.
Ich bin gespannt, aber ist auch eine schöne Überleitung zum zweiten Spiel in unserer Betrachtung des 10. Spieltages, denn da könnte man sagen, man weiß ziemlich genau, was man bekommt, denn das Spiel zwischen Mainz und Bielefeld an diesem Samstag, das haben wir schon mal gesehen, und zwar genau in dieser Woche im Pokal. Also es ist nicht mal eine Woche dahinter. Bielefeld empfängt jetzt Mainz, im Pokal war es andersrum. Mainz hatte in der Verlängerung das bessere Ende. Das heißt, wir können auch gleich für beide Mannschaften vorwegnehmen, oh, beide haben 120 Minuten in den Knochen, denn sie waren im selben Spiel. Aber was vielleicht dann eben doch auch wichtig sein kann als kleiner psychologischer Vorteil, wieder mal hatte Mainz das bessere Ende für sich. Das heißt, Bielefeld konnte trotz einem ordentlichen Auftritt wieder mal kein Erfolgserlebnis einfahren. Und so langsam wird es ja wirklich Zeit für die Arminen. Also deswegen sehe ich einfach diesen psychologischen Vorteil schon stark bei Mainz, auch jetzt in dieser Konstellation, dass man so dicht hintereinander nochmal spielt.
Ja, das pusht dich vor allem natürlich, wenn du auch im Pokal nicht nur grundsätzlich weiterkommst und gewinnst, sondern auch die Art und Weise, ne, dass du ja auch so ein enges Spiel dann hinten raus in der Verlängerung für dich entscheidest, ist ja ist einfach nochmal ein Motivationsschub, glaube ich. Und gleichzeitig natürlich für Bielefeld bitter, die wirklich für ihre Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel geliefert haben und die da zurückkamen. Kurz vor Schluss, glaube ich, ne? Fiel der Ausgleich. Ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, live gesehen, sondern nur in der Konferenz. Aber ja, für die Bielefelder natürlich nach gutem Auftritt erst recht bitter so auszuscheiden, weil immerhin ins Elfmeterschießen willst du dann, ne? Und das, aber dann Verlängerung kurz vor Ende ist immer ein bisschen bitter. Von daher, ja, finde ich spannend. Wenn die sich, ich sag mal so, wenn die sich einmal schon unentschieden trennen, warum nicht direkt danach ein zweites Mal? Denn jetzt nach 90 Minuten würde das Unentschieden ja Bestand haben. Und uns würde das schöne Quoten von 3,40, 3,50 bringen. Also ich glaube, ich liebäugle mit meinem ersten Unentschieden-Tipp an diesem Spieltag.
Also ich glaube, man muss schon zusammenfassen, dass es wohl das höchste der Gefühle für Bielefeld in dieser Verfassung ist. Einfach
Ist
weil,
das so?
ja, wahnsinnig schwacher Angriff, so, du hast in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen, das kommt nicht von ungefähr. Das heißt, das auch faktisch war das Beste, was bis jetzt drin war, ein Unentschieden, ne? Und ich finde auch gegen Dortmund hat man es gesehen. Natürlich ist Dortmund nicht der Gradmesser, aber man muss auch nochmal festhalten, nach 9 Spieltagen ist es auch sicherlich Mainz nicht. Die stehen nämlich auf Platz 7 und da ist Bielefeld auch in einer ganz anderen Tabellenregion unterwegs. Und dann muss man einfach sagen, auch gegen Dortmund hat man gesehen, wie ungefährlich dieser Angriff war. Also wie man auch einfach nicht in der Lage war, selbst die Vorlagen der wackeligen Dortmunder Abwehr überhaupt zu nutzen. Und das gegen andere Teams, auch gegen andere Teams, wo man sagt, ja, die müssen nicht mit Dortmund konkurrieren, hätte Dortmund es am letzten Wochenende schwer gehabt, aber nicht gegen dieses Bielefeld, was eben so wenig Gefahr ausstrahlt. Und das ist halt dieser große Nachteil, dass du seltenst in der Lage sein wirst, das Führungstor in einem Spiel zu erzielen, dann liegst du zurück, eventuell schaffst du es noch irgendwie, dich nochmal mit einem 1-1 ranzukämpfen, aber ich sehe hier eigentlich wirklich wieder erneut, gerade auch zu wenig Lob übrigens auch für Mainz in unserer ganzen Besprechung bis jetzt, die sind ja super in die Saison gestartet wieder und ich habe es so ein bisschen angedeutet, auch ganz weit weg von den Abstiegsplätzen, wo Bielefeld gerade drauf steht und deswegen finde ich hier tatsächlich auch die Zweierquote auf Mainz in dem Spiel gar nicht so uninteressant. Psychologischen Vorteil durch den Sieg im Pokal habe ich auch schon angesprochen. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass wir hier einfach auch eine Wiederholung des jubelnden Teams sehen.
Mir ist er tatsächlich sogar ein bisschen zu niedrig, die Quote. Auch wenn die 2 natürlich mich anlächelt, sobald sie vor dem Komma steht, weißt du ja sowieso. Aber ich hätte höhere Quoten erwartet. Also Zweierquote, ziemlich genau eine Zweierquote bei den meisten Wettanbietern.
Ja, aber
Oder
vielleicht bei
gibt's.
so, wenn du eine höhere Quote erwartest, noch nicht ganz durchgedrungen, dass Mainz mittlerweile seit der Rückrunde ja Punkte sammelt wie ein Europa League-Verein und jetzt auch wieder auf
Also
sieben
bei
steht.
mir ist das sehr wohl
Ja, aber
durchgedrungen,
dann
lieber
dürfte es
Herr
dich ja
Alt.
nicht wundern, dass hier der Europa League-Aspirant Mainz eine Zweierquote hat, ist ja sogar ein guter Deal dann.
Aber auswärts gab es schon 3 Pleiten in dieser Saison, erst ein Sieg. Also auswärts sind sie nicht so super toll, zu Hause sind sie einfach stark. Und zu Hause, wo sie stark sind, konnten sie unter der Woche de facto nicht gewinnen. Also nach 90 Minuten, wo wir gesagt haben, da sind sie klarer Favorit. Zu Hause hat es ja eigentlich ein Unentschieden gegeben, wenn es ein Bundesligaspiel gewesen wäre. Und jetzt spielen sie eben auswärts. So, und das führt dazu, dass ich mir einfach ein bisschen höre. So eine 2,40 hätte ich erwartet, um ehrlich zu sein. Und deswegen, auch wenn die 2 vorne ist, und natürlich ist es lukrativ, aber ich hätte es mir noch lukrativer gewünscht. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von den Quoten und deswegen gehe ich, glaube ich, eher aufs Unentschieden. Oder man macht halt hier das, was ich gerade gesagt habe: doppelte Chance x2. Aber da sind wir wieder beim Thema. Ja. Eins, was ist da der Schnitt? 1,28, je nach Wettanbieter, plus minus. Also die nehmen sich auch gar nicht sehr viel die Quoten. Ja, ist halt wieder so eine Sache, die doppelte Chance. Eben, die doppelte Chance wäre halt attraktiver, wenn Mainz die 2,40 oder so hätte. Ne?
Ja,
So ist es halt leider nicht so sexy.
gebe ich
Ja,
dir völlig
aber
recht, würde
ich
ich.
glaube, wir sind uns einig, das wird super eng, oder?
Ja,
Also.
also ich würde sagen, Ergebnistipp 0-1 ist mein, würde ich, wenn man es mich so
Ja.
festnageln würde. Was man nicht tut und das nur natürlich nur eine Schätzung, aber
Ja, du kannst ja auch hier mal einen
ja,
Ergebnistipp
in
raushauen.
die Richtung geht's.
Kannst ja mal mutig sein und sagen, ich tippe aufs 0-1.
Ja, hab ich jetzt getan. So.
Gut.
Der Mut tropft mir aus allen Poren heute. Und wir machen weiter mit einem Spiel, auf das ich tatsächlich gespannt bin. Man könnte jetzt denken, Mensch, Leverkusen gut unterwegs und Wolfsburg, huiuiui, die haben in den letzten Spielen aber einen Absturz hingelegt. Das sollte doch deutlich Richtung Leverkusen gehen. Aber wir haben ja die Situation, dass meine Wölfe einen, meiner Meinung nach, eigentlich sehr spannenden Kader haben und jetzt wieder einen neuen Trainer. Also wir haben den Trainereffekt und dann jetzt zumindest wieder so ein bisschen Reset bei Wolfsburg, ein gut aufgelegtes Leverkusen und damit für mich zwei Mannschaften, die in die Top 6 mindestens der Liga gehören, die beide sehr spannende Kader haben, die beide attraktiven Fußball spielen können mit diesen Spielern und ich bin sehr gespannt, wie es dann unter Florian Kohfeldt für Wolfsburg losgeht. Ich sehe da immer noch Aufwindpotenzial in Wolfsburg. Es ist einfach so.
Vor allem solltest du meinen mahnenden Zeigefinger sehen. Ein gut aufgelegtes Leverkusen, hast du ja gerade gesagt. Gut aufgelegt. Da merkt man, dass du die Pokalspiele ein bisschen verschlafen hast. Was wieder FIFA-Mittwoch war bei dir, ne? Leverkusen ist im Pokal ausgeschieden, lieber Herr Eid, und
Ach
hat auch
ja,
am
gegen,
Wochenende
guck mal, das war gestern Abend, das ist jetzt wirklich ein Fauxpas meinerseits. Ich
gegen den
dachte.
KSC ausgeschieden und am Wochenende im Derby oder nicht Derby, weiß man nicht, ob man
Ja
es
gut,
aussprechen
aber
darf, gegen Köln ein 0, ein 2 zu 0 aus der Hand gegeben, so.
weil man 500 gute Torchancen nicht ausgespielt hat, ne? Also man war klar die bessere Mannschaft, man war 2-0 in Führung auswärts in Köln,
Das
was
spielt
dieses Jahr auch
keine
nicht
Rolle.
geschafft haben. Also.
Pokalblamage ist Pokalblamage. Das wäre schon eine Blamage beim KSC gewesen, ein Auswärtsspiel, aber dann hättest du gesagt, boah, noch unbequem und ne? Aber zu Hause gegen den Zweitligisten als Bayer Leverkusen ist das egal wie, und selbst wenn du 3000 Torschüsse hast, eine absolute Blamage und ein Debakel da auszuscheiden. Und das wird, glaube ich, nachwirken. Und deswegen sage ich, es gibt keinen Sieg gegen Wolfsburg.
Das sage ich nämlich auch. Ich sage, Wolfsburg gewinnt, weil Florian Kohfeldt. Ich weiß, ich bin Florian
Ein
Kohfeldt.
herausragender Trainer
Ja,
ist, oder was?
so ist er.
Was?
Zu Recht Trainer des Jahres gewesen, 2018, dann bei der Mannschaft mit sehr
Was?
limitierten Möglichkeiten am Ende gescheitert. Und diese ganze Häme, die auf Florian Kohfeldt niederhagelt, woher kommt die? Weil ihr alle irgendwie ein, zwei lustige Fußball-Podcasts hört, wo einer immer rumbrüllt und sagt, der ist scheiße oder was. Also, das kann ich nicht
Ich
nachvollziehen.
glaube, das kommt daher, dass er sang- und klanglos mit Werder Bremen abgestiegen ist,
Ich sag.
nachdem er davor schon beinahe abgestiegen wäre und sich nur in dem, wie heißt es, Relegationsspielen mit Ach und Krach und übrigens zwei Unentschieden,
Siehst du Werder
ich
Bremen
meine,
jetzt in
gegen
der zweiten
Heidenheim
Liga? Ich,
retten konnte, so.
Pep Guardiola wäre mit Werder Bremen abgestiegen. Der nimmt nur nicht solche Jobs an.
Jetzt wird's hanebüchen. Jetzt wird's. Also, okay, Julius Eid ist Wolfsburg Sympathisant und auch Kohfeldt-Sympathisant,
Wir
sprich
reden in einem halben Jahr, wenn
sein.
Wolfsburg sicher Champions League spielt und einen der schönsten Fußball der Liga, dann reden wir nochmal und dann könnt ihr alle nochmal sagen, warum Kohfeldt so doof ist.
Dein grün-weißes Herz pocht jetzt also umso mehr nach dieser für dich tollen Einstellung. Wir sind gespannt, ob das schon am Wochenende fruchtet in
93er-Quoten auf Wolfsburg, die einen Top-Kader haben immer
Leverkusen.
noch, die einen neuen Trainer haben gegen Leverkusen, was jetzt mental zumindest angeschlagen ist. Der kann ich auch nicht dran vorbeigehen. Da ist meine Hoffnung tatsächlich zu. Also ich finde auch, das Value ist viel zu hoch, wenn man jetzt mal wieder ein bisschen
Wieso ist
aus
dann das
unserer.
hoch? Wie viele Spiele haben die am Stück verloren?
Vier?
Ja, das schlägt sich dann in den Quoten nieder.
Aber
Ne?
93 bei. Hast du auch, also der Kader von
Auswärts in
Wolfsburg hat die
Leverkusen.
ersten fünf Spiele der, oder vier Spiele der Saison gewonnen. Ach nee.
Die
Es ist
sind
einfach
doch,
so
die
eine
sind doch.
Quatschdiskussion hier, so zu tun, als wäre Wolfsburg jetzt auf dem Level von Arminia Bielefeld, so.
Ja, aber die sind doch einfach nicht gut, sonst hätte es ja die
Deswegen haben sie den Trainer gewechselt.
Trainerentlassung.
Möchtest du
Trainerentlassung.
jetzt sagen, der Kader von Wolfsburg spielt so, dass man auf jeden Fall fünf Spiele in Folge in der Bundesliga verlieren muss und dass man chancenlos ist gegen Leverkusen?
Ja, nein, aber aktuelle Form schlägt sich in Quoten nieder. Also
Aber
wenn du
zählt
fragst,
doch
warum
nicht, wenn
sind
man
die.
den Trainer wechselt.
Okay, wir werden es abwarten. Übrigens, Form schlägt sich in Quoten nieder, ist das Stichwort für die Leverkusen-Quote, die eine 2 vorne hat. Und auch da Niederlage gegen den KSC, Pokaldebakel und eben enttäuschendes Unentschieden im vielleicht Derby gegen den FC, ich weiß nicht, ob ich es so nennen darf, schlägt sich auch da in den Quoten nieder. Also ich finde das Value tatsächlich auf den Leverkusen-Tipp interessant, auch wenn jetzt mein Bauchgefühl nicht unbedingt sagt, boah, die werden jetzt gewinnen, weil ich glaube schon auch, es gibt sehr oft einen Trainerwechseleffekt, zumindest im ersten Spiel. Ne? Und dazu ist Leverkusen jetzt einfach, wie man sieht, sehr, sehr angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz, Zweierquote Leverkusen, finde ich, ist mit gutem Value bedacht, kann man sich, darf man sich, sollte man sich überlegen, da drauf zu gehen.
Was ich halt wirklich spannend finde, und auch jetzt mal ein bisschen die emotionale Schärfe wieder rauszunehmen, wäre tatsächlich hier der Tipp der doppelten Chance, nämlich Unentschieden oder Wolfsburg, da kriegst du 1,9er-Quoten. So, und das
Ja, nee.
wird da rangehen. Das finde ich schon sehr spannend und eine sehr, ja, ordentliche Quote, auch 1,9er für eben dafür, dass man sagt, Leverkusen kann jetzt Wolfsburg mit neuem Trainer nicht schlagen. Das ist das, was am Ende steht. Und dafür eine 1,9er-Quote finde ich persönlich nicht uninteressant.
Ich mach's mir leichter.
Ansonsten aber lustig, Alex, dass die hitzigste Spielbesprechung aller
Er
Zeiten in
ist
diesem
immer
Podcast
mit
ist
deinen
einfach
Wolfsburgern.
Leverkusen gegen Wolfsburg, das alte
Ja, weil deine,
Traditionsduell.
weil bei, weil bei deinen Wölfen einfach bei dir das Blut kocht, ja?
Ja.
Die darf man nicht angreifen, die, das ist ja so, da bist du einfach persönlich mit dabei, bist du emotionalisiert, das merkt man schon, das ist auch schön, das gehört auch mal hier rein, sonst machen wir das immer sehr nüchtern, ich finde das mal erfrischend. Nichtsdestotrotz, ich mache es mir einfach beim Tipp, weil, nochmal, Trainer, also jetzt wirklich mal sachlich, du hast den Trainerwechseleffekt, der einfach oft da ist, ne? Das ist eine Mannschaft einfach, warum auch immer, ein bisschen befreiter ist. Du hast sehr angeschlagene Leverkusen, die jetzt ja eine Horrorwoche bisher hinter sich haben. Das führt dazu, dass ich mir einen Unentschieden sehr gut vorstellen kann. Wolfsburg-Sieg wäre mir ein bisschen too much. Leverkusen-Sieg kann ich mir natürlich super vorstellen, weil sie einfach die bessere Mannschaft sind, besseren Einzelspielern. Aber all around mache ich es mir einfach und gehe auf beide Treffen. Denn, so meine Argumentation jetzt, wenn der KSC in Leverkusen treffen kann, dann kann das ja wohl Wolfsburg auch. So. Und deswegen sage ich, both to score, da gibt es eine 1-7. Die finde ich angenehm, die finde ich gut, die finde ich angemessen, die finde ich mit einem passablen Value. Das ist mein Tipp. Und jetzt kommst du.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, aber ja, ich tippe auf den Wolfsburg-Sieg.
Finde ich
und
gut.
Sag,
ist eingeloggt.
Die abgeschmackte Form wäre noch die doppelte Chance, die auch noch spannend ist, aber Wolfsburg Sieg 93er Quote. Da bin ich dabei, bin sehr gespannt. Und ja, ansonsten hast du hoffentlich gemerkt, dass wir in Deutschland auch bei mir Wölfe unter Naturschutz stehen. Wir gehen weiter zum Spiel Dortmund gegen Köln. Auch schönes Spiel. Möchtest du private Infos hier mit im Podcast haben, kann ich dir sagen, ich bin vor Ort.
Oh,
also,
man munkelt mit dem Fanschal, nee, Fanfreundschaftsschal.
Nein. Ich bin auf der Südtribüne und da ist die Loyalität zu klar für Fanschals verteilt, für Freundschaftsschals verteilt, auch wenn die Vereine sich ganz grün sind. Es geht zwischen Dortmund und Köln auf jeden Fall auch los und könnte auch für mich wieder ein interessantes Spiel werden. Erstens muss ich sagen, sehr überraschend positiver Auftritt am Ende der Kölner im Pokal, wo Steffen Baumgart eiskalt gegen einen der Bundesligisten, wenig Mannschaften hatten so ein schweres Spiel, Stuttgart, 8 Spieler durchrotiert hat. Trotzdem ist man weitergekommen, konnte da ein Erfolgserlebnis verbuchen. Wir haben schon kurz angerissen. Auf der anderen Seite, im sehr leidenschaftlichen Spiel gegen Leverkusen, hat Anthony Modest, genau wie im Pokal auch, mit einem Doppelpack noch das Unentschieden rausgeholt und damit ja auch wieder für ein Glücksgefühl eher gesorgt. Und jetzt natürlich weiterhin sehr ersatzgeschwächte Dortmunder, wo man auch jetzt gegen Ingolstadt im Pokal nochmal gesehen hat, wenn da wirklich Malen und Haaland fehlen und ein Reus nicht startet, dann fehlt da schon sehr viel an Energie. Reus wird wieder starten können. Hazard hat 2 Tore noch hinten raus erzielt. Der könnte vielleicht jetzt auch mal wieder eine Startelf-Option sein. Aber trotzdem muss man sagen, das ist jetzt nicht das übermächtige Dortmund gegen das schwächelnde Köln, was wir oft in den letzten Jahren gesehen haben, sondern ich finde schon, die Ausgangslage ist hier durchaus die Gefahr für Dortmund da, dass man mal ausgekontert wird und ein treffsicherer Toni Modest nach dem Standard oder sonst was da mal die Dortmunder richtig unter Druck setzt, ne?
Ja, absolut. Für mich tatsächlich sogar das Spiel des Wochenendes, auf das ich persönlich mich am meisten freue, auch wenn ich nie wie du vor Ort bin. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der FC da den BVB richtig ärgern kann. Denn das gibt ganz klar Schub. Also wir haben bei Leverkusen ja diese kleine Horrorwoche angesprochen. Das Gegenteil ist, glaube ich, beim FC der Fall. Das Weiterkommen in Stuttgart war, denke ich, verdient und gibt natürlich jedem Verein, jeder Mannschaft einen Schub. Und auch wenn es nur in Anführungszeichen ein Unentschieden gab gegen Leverkusen, aber der moralische Sieger war einfach der FC, weil sie 0-2 hinten lagen, nach einer Halbzeit, wo Leverkusen wirklich wesentlich besser war und du dachtest, okay, das geht eher so in die Richtung 3-0, 4-0 vielleicht oder irgendwie dergleichen. Also ich hätte dem FC niemals zugetraut, da noch zurückzukommen, wegen bis dahin wirklich spielerisch tolle, tolle Leverkusen. Ne? Also ja, der moralische Sieger, eine tolle Woche für den FC und diese tolle Woche kann man vergolden mit einem Sieg im Achtung Signal Iduna Park.
Im Westfalenstadion, ja.
Im Westfalenstadion,
natürlich. Nein, Signal Iduna Park ist natürlich auch richtig, aber... Ich muss schon mal in den Fan-Modus, wenn ich das vor Ort sage.
Ich habe es ja absichtlich gesagt für den einen oder anderen BVB-Fan, der zuhört und mir jetzt wieder böse Post zukommen lässt. Nee, aber um zurück aufs Spiel zu kommen, halten wir ein Unentschieden für ausgeschlossen? Nee, oder?
Verletzungsmäßig? Nee, tatsächlich, wie gesagt, also ich finde auch hier wirklich, dass natürlich Dortmund der Favorit ist, immer noch aufgrund des Namens und so, aber das ist, Köln spielt einen Fußball, der Dortmund gefährlich werden kann. Dortmund schlingert weiter, was die Personalsituation angeht, einfach. Ich finde, du hast jetzt ja auch wieder gemerkt, so ein Pongracic hat in den letzten beiden Spielen, obwohl er nach seinem Wechsel 1-2 gute Spiele gemacht hat, sehr unsicher gewirkt in der Dreierkette, da hat er sich nicht so wohl gefühlt. Hummels immer noch nicht bei 100%. Dann Wenn du dir die Bank im Pokal dann auch angeguckt hast, war ja wirklich nur, wir nehmen Reus mal runter und ansonsten war es eher dritte Reihe und da war schon Tigges auf dem Feld, ein Knauf wird eingewechselt, ein Reinier, der überhaupt nicht überzeugen konnte, bis auch mit einem grandiosen No-Look-Pass in der 80. Minute gegen Ingolstadt, dann, wie gesagt, die Luft ist da, finde ich, recht dünn für die Dortmunder und Köln ist eine Mannschaft, die sie selbst in Bestbesetzung, hätte ich in dieser Konstellation gesagt, oh ja, Haaland gewinnt das Spiel am Ende, Dortmund macht ein Tor mehr, aber es wird unangenehm. Und jetzt ist natürlich die Frage, könnte es so unangenehm werden, dass sogar ein Punkt bei den Kölnern bleibt? Und das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Ja, also die Verletzungsmisere ist natürlich beim BVB ziemlich krass. Nichtsdestotrotz, so dünn die Bank ist, die erste Elf ist ja immer noch klasse. Also Bellingham ist in herausragender Form, wirklich wahnsinnig gut drauf. Ich finde, Brandt ist wieder wesentlich besser in Form. Ich meine, zwei Assists, ne,
Ja,
im
zwei.
Pokal gegeben, auch wenn es natürlich ja nur gegen den Zweitligisten war zu Hause, aber ne, Brandt in besserer Form. Also die beiden sind einfach spielerisch sehr, sehr gut drauf. Hazard hat jetzt getroffen. Ich glaube sogar beide gemacht. Ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Also allein die drei Spieler, ne, die können dir da schon den ein oder anderen, die ein oder andere Offensivaktion auch mal vergolden. Malen müsste halt endlich mal ein bisschen treffen. Das täte ihm und dem BVB natürlich
War
gut,
ja
aber
jetzt aber auch,
nichts.
wie gesagt, verletzt, ne? Also
Ja,
ist dann.
dem fehlt natürlich auch weiterhin der Rhythmus und ich glaube auch Akklimatisierungsprobleme gibt es nach wie vor auch. Also ja, mit Haaland wäre die Sache anders. Nichtsdestotrotz, die erste Mannschaft des BVB ist trotzdem super, wenn man sich da die Aufstellung ansieht. Auch Marius Wolf ist ja, ne, ein kleines Schweizer Taschenmesser geworden und sehr wichtig für die Mannschaft, weil er einfach, ne, Elemente dazu bringt,
Und weil er
dem
fit ist.
BVB. Und weil er, ja, natürlich, weil er fit ist,
Ja.
aber auch, ne, diese Zweikampfhärte und dieser Biss und diese Laufstärke, so ein bisschen das Großkreuzsche bringt er dazu. Ne? Was Großkreuz früher für den BVB unter Klopp war, ist er, finde ich, so ein bisschen, auch in abgeschwächter Form, weil er spielt ja nicht annähernd so viel Stamm, aber trotzdem, ich meine, das tut dem BVB gut. Also unterm Strich natürlich der Favorit der BVB, aber ja, kraftstrotzende, motivierte Kölner, wer weiß. Mal wieder eine Ecke reinköpfen, die am
Also vor
ersten
allen
Pfosten
Dingen,
verlängert wird und die am zweiten von Modest eingeköpft wird, dann liegt der BVB hinten. Da kann ich mir absolut vorstellen, dass das nur unentschieden ausgeht.
ja, und vor allen Dingen ist die Unentschiedenquote halt wirklich hoch, ne?
Ja,
Also wir haben hier
genau.
Fünferquoten aufs Unentschieden. Das heißt, das würde sich, wenn man sagt, so zum Beispiel, ich habe oft tatsächlich auch diese Anwandlung, dass ich mir irgendwie denke, ich tippe so die Spiele im Dreiweg durch und denke mir, ah, irgendwie. Ich habe kein einziges Unentschieden getippt. Es muss ja immer ein Unentschieden geben und da gucke ich immer, wo ist das Unentschieden am wahrscheinlichsten. Und bei diesem Spiel halte ich, das ist absolut eins der Spiele, wo ich sagen würde, oh ja, das könnte wirklich ein Unentschieden werden. Und das ist hier natürlich mit der Fünferquote. Also wer ein bisschen
Ja.
Lust auf Risiko hat und so, ist das, finde ich, ein sehr spannender
Finde ich
Tipp an
auch.
diesem Wochenende, ne?
Finde ich auch, finde ich tatsächlich auch. Die einfache Variante ist tatsächlich bei BVB-Spielen, glaube ich, beide treffen. Ne?
Ja.
Oder Grund einfach die Einzeloption, man kann ja auch, trifft der FC. Ne? So kannst du ja auch beim einen oder anderen wetten. Also einfach, dass Köln ein Tor erzielt. Modest ist super gut drauf, die werden nach vorne spielen, die werden Gas geben, die strotzen vor Selbstbewusstsein. Also auch wenn der BVB dann am Ende gewinnt, weil er einfach die bessere Fußballmannschaft mit den besseren Einzelspielern ist. Aber why not so ein 3-2 oder sowas, kann ich mir auch super gut vorstellen, wo vielleicht der Siegtreffer erst in der 88. fällt. Also ich freue mich super auf das Spiel. Ich kann mir genau wie du guten Unentschieden 2-2 oder so vorstellen. Ich kann mir einen BVB-Sieg vorstellen. Deswegen sage ich, beide treffen, Schrägstrich, der FC trifft. So mache ich es mir auch da ein bisschen leichter.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen und möchte euch einmal darauf hinweisen, dass ihr natürlich auch im Videoformat der Wettbasis, beidfüßig heißt das Ganze, auf den 10. Spieltag vorbereitet wird. Also, wenn ihr jetzt hier irgendwie nebenbei audiomäßig euch vorbereitet und dann sagt, ich möchte mich nochmal hinsetzen, auch nochmal ein Video sehen, auch nochmal andere Meinungen hören, macht das doch vielleicht beim Wettbasis-Videoformat beidfüßig, findet ihr auf YouTube unter ja, den einschlägigen Suchworten, ne? Wettbasis, beidfüßig, damit solltet ihr schon weit kommen und wollen wir euch auf jeden Fall ans Herz legen, da mal einzuschalten, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Spiel. Es ist das Duell zwischen Freiburg und Fürth, also Champions League-Kandidat Freiburg gegen ja, weiter taumelnde Fürther. Fürth ja, auch irgendwie wieder so ein ganz blödes, ärgerliches Ergebnis am Ende in Leipzig. Nicht nur, weil es am Ende hoch war, sondern weil man tatsächlich mit einer Führung in die Halbzeit gegangen ist und so langsam dann angespannt irgendwie gehofft hat, dass man mal wieder einen Punkt zumindest mitnehmen kann. Und dann hat Leipzig einfach den deutlichen Qualitätsvorsprung doch noch ausgespielt und Fürth da weiter einen mitgegeben. Ein Punkt nach 9 Spielen. ein Unentschieden, sonst nur Niederlagen. Und ich habe die Befürchtung, so viel wird da nicht mehr dazukommen in nächster Zeit.
Ja, Fürth ist eine schwierige Nummer. Ich hätte ihnen niemals so eine starke Halbzeit zugetraut wie in Leipzig. In der ersten Halbzeit waren sie verdient in Front in Leipzig. Also ich hätte ihnen schon ein Tor nicht zugetraut. Am Ende gut kam natürlich das Ergebnis, dass wir beide mehr oder weniger auf dem Schirm haben, nämlich ein klarer Sieg, ne? 4-0, 4-1, whatever. Aber starke Halbzeit von Fürth, in Führung gegangen, hätten vielleicht sogar das zweite Tor machen können, Schrägstrich müssen. Und brechen dann natürlich auseinander in der zweiten Halbzeit, weil Leipzig merkt, hoppla, wir müssen uns doch ein bisschen Mühe geben. Ist natürlich trotzdem bitter für die Spielvereinigung, wenn du A, ne, nach guter Leistung bei einem Top-Team ohne Punkte dastehst und B, dann auch wirklich die Hütte voll bekommst nach starker Leistung in Halbzeit 1, weil das spricht ja dann schon dafür, dass, ne, wann willst du denn dann was mitnehmen, wenn nicht nach zumindest starker Leistung? Deswegen, das macht mir Sorgen grundsätzlich, aber und dann natürlich, dass sie gegen Freiburg spielen, die nach wie vor ungeschlagen sind in der Bundesliga. Das muss man auch einfach, ich finde, das muss man in jedem Podcast erwähnen, weil das so krass ist. Also
Ja.
wirklich ziehe ich erneut meinen Hut vor, aber jetzt kommt ein kleines Aber. Freiburg musste unter der Woche 120 Minuten ran in Osnabrück, mit Ach und Krach im was Elfmeterschießen weitergekommen und die Fürther hatten frei unter der Woche, weil waren schon in der ersten Runde in, ich meine, Babelsberg ausgeschieden. Sprich, die Freiburger, die natürlich klarer Favorit sind bei uns, bei mir, bei dir und bei den Wettanbietern, haben einfach diese schwere Doppelbelastung mit sehr viel Spielminuten in den Knochen und die Fürther nicht. Und
Aber
deswegen frage ich dich, geht da was
ja,
für das
nein,
Abendblatt?
weil einer der Gründe dafür, dass Freiburg übrigens nach 9 Spieltagen auf Platz 3 steht, einzige ungeschlagene Mannschaft in der Bundesliga ist, ist ja einfach auch, dass dieser Kader mittlerweile auch eine gewisse Breite hat. Also es ist wirklich, muss man einfach mal schauen, wenn Freiburg in ein Spiel startet, wer da noch auf der Bank sitzt regelmäßig am Wochenende, was für eine Flexibilität man da hat. Also man kann durchaus durchwechseln und weiterhin einfach über der Qualität von Fürth rangieren. Und wenn Freiburg für mich Verein steht, dann ist es konstant gute Arbeit. Die hat sie da hingebracht bei diesem Lauf jetzt. Ich finde, es ist natürlich Träumerei nach so einem Top-Start. Man wird um Europa mitspielen am Ende dieses Jahres. Ob das jetzt wirklich Platz 3, 2, 4 am Ende ist, das sehe ich noch nicht. Aber 5, 6, 7, wenn man jetzt weiter fleißig Punkte sammelt, halte ich für möglich. Da sehe ich sie in dieser Saison. Fürth sehe ich am Ende dieser Saison als Schlusslicht weiterhin. Also dieser Abstand ist riesig. Freiburg hat einen recht breiten Kader, hat im Moment auch wenig Verletzungsprobleme. Auch das muss man erwähnen. Also sind da eher gefeit vor den Problemen, die andere Mannschaften haben. Da passt vieles zusammen. Und ganz ehrlich, wenn ich mir diesen Lauf von Freiburg angucke, ich kann mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass der gerade gegen Fürth endet. Also,
Ja, das wäre krass, ne?
ja.
Das stimmt schon. Das ist schwer vorstellbar, das gebe ich dir recht. Übrigens, die Quoten recht interessant. Ich glaube nicht, dass du in der ganzen Saison eine niedrigere Quote auf den Sieg der Freiburger finden wirst. 1,45 ist im Schnitt, das ist für Freiburger Verhältnisse schon extrem niedrig. Das zeigt schon auf,
Aber
wie sich die
zumindest
eine
aus
Mannschaft
meiner
entwickelt
Sicht,
hat,
ne,
ne?
natürlich bleibt irgendwie das Restrisiko, aber zumindest aus meiner Sicht wäre das ja trotzdem, also ich sehe sie hier klar als Sieger und dann ist es natürlich trotzdem irgendwie eine halbwegs sichere Bank für einen Kombischein oder so eine 1-4er, 1-5er Wette.
Ja,
Also,
es ist halt borderline grenzwertig, ne? Also ich persönlich mag ja eh Quoten unter 1,50 nicht so. Ist einfach persönliches Ding, weil da ist mir dann das Risiko meist zu groß. Ist ja trotzdem die Bundesliga und trotzdem kann Freiburg ja immer mal unentschieden spielen. Also ist ja nicht so, dass sie jetzt jedes Spiel gewonnen haben bisher. Die haben ja trotzdem 4 der 9 Spiele Remis gespielt, ne? Und es ist ja trotzdem nur in Anführungszeichen Freiburg und nicht hier, ne? BVB, Leipzig, Leverkusen, whatever, wo du sagst, ja, absolut eine Bank, dass der Heimsieg kommt. Deswegen finde ich da die Quoten einfach ein bisschen risky. Der Gedankengang ist natürlich, der bei mir getriggert wird, boah, sollte ich mal aufs Handicap blicken, weil um die Quote zu erhöhen, aber dann wird es halt noch ja riskanter. Deswegen weiß ich nicht, hältst du so einen Handicap-Sieg, also ein schnödes 2-0 für
halte ich
anspielbar?
nicht für ausgeschlossen, gerade jetzt auch zu Hause bei den Freiburgern. Natürlich neues Stadion, aber sind natürlich positiv auch mit dem Spiel gegen Leipzig direkt ins neue Stadion gestartet. Also ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht auch ein 2-0-Sieg wird, weil, wie gesagt, ich sehe Fürth einfach chancenlos. Ich rede ja auch jede Woche mit Fans und Experten so aus jedem Bundesliga-Vereinslager und auch da ist die Stimmung mittlerweile wirklich grau und ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch, ja, wie gesagt, einfach ein ganz schlechtes Gefühl, was die vierte Saison noch angeht. Deswegen bin ich da. Ja, ich bin klar bei Freiburg und Handicap halte ich nicht für ausgeschlossen. Halte es auch einfach nicht für ausgeschlossen, dass Freiburg es schafft, die Null zu halten. Also auch beide Teams treffen. Nein, wäre da dann natürlich eine weitere Möglichkeit. Gibt auch bis zu Zweierquoten. Ich glaube, das wird ein souveräner Sieg von Freiburg und das bringt dann eben alle Quoten mit sich, die so ein souveräner Sieg mit sich bringt, ne?
Ja, also Quoten sind natürlich interessant, wenn man das tippt, was du hier sagst. Also Freiburg gewinnt zu 0, 2,40 beim einen oder anderen, bei bwin beispielsweise. Oder eben das Handicap, wenn man einfach nur sagt, ein schnödes 2-0, das normalste Ergebnis, das man sich in dem Spiel vorstellen kann, bringt teilweise eine, was ist es, 2,15 mit sich. Also das sind schon interessante Quoten, natürlich ein bisschen mehr Risiko, aber dafür auch ein bisschen mehr Value als diese 1,40 auf dem normalen Dreiweg, ne?
Ja, da bin ich absolut bei dir. Entschuldige, ich war noch kurz auf Mute, um dich ausreden zu lassen. Wir machen weiter mit den Bayern. Da wollten wir ja eigentlich hin. 5-0 verloren die Bayern. Mensch, wahrscheinlich gibt es einen anderen Meister dieses Jahr und Julian Nagelsmann wird in 2 Wochen gefeuert. Oder wie ist die Stimmung bei dir jetzt, Alex?
Ja, definitiv nicht so, nee. Das war eine dieser Anomalien, die wir in letzter Zeit häufiger sehen. Du erinnerst dich an das verrückte, unerklärliche 2:7 des FC Liverpool. Wo war es? Bei Aston Villa, glaube ich. Das kam auch aus dem Nichts vor einem Jahr. Konnte sich keiner erklären. War eine absolute Anomalie. Und so schätze ich eben dieses 0:5 in Gladbach ein. Also wenn sie ausgeschieden wären mit einem, ne, 1:2 Niederlage, hätte man auch gesagt, wow, Monster, Überraschung natürlich, die großen Bayern gestürzt, aber es wäre ja trotzdem ein normales Fußballergebnis gewesen, was auch einfach mal passieren kann, weil Gladbach zu Hause spielt auch gerne gegen die Bayern und ärgert die Bayern gerne. So, also es wäre nicht so die Monsterüberraschung, auch wenn für uns natürlich ein bisschen überraschend, weil ich hatte es ja nicht
Nee, für
getippt.
mich nicht.
Hätte ich nicht, ja. Erwähne es bitte nochmal. Aber es wäre, ne, einfach eine Sache, die passiert. Aber dieses 0:5 ist für mich wirklich. Ja, eine Anomalie, eine verrückte Laune der Matrix.
Ja, das muss man auch wirklich sagen. Auch, ich glaube auch zum Beispiel Jonas Hofmann hat es nach dem Spiel selber aus Gladbacher Sicht ja auch so eingeschätzt. Natürlich muss viel zusammenkommen, dass du nach 27. Minuten 3-0 führst. Und dann ist natürlich immer noch bei den Bayern gegeben, das hat Müller dann ganz gut zusammengefasst, dass man normalerweise dann denkt, oh, 3-0 nach 27 Minuten, es sind ja noch 60 Minuten für die Bayern, das einfach wieder aufzuholen. Aber Thomas Müller hat es, finde ich, eigentlich ganz passend gesagt, nämlich, dass dieser Bayern-Wutmotor irgendwie bei niemandem angesprungen ist nach diesem 3-0 und über den ganzen Abend nicht. Und das hat man gemerkt, diese natürliche Reaktion und das Selbstverständnis der Münchner, da sind die einfach nicht reingekommen. Was übrigens auch einfach an einem starken Auftritt von Gladbach lag. Also alleine durch die Pressingarbeit, für die Hütter ja auch steht, haben sie die Bayern einfach auch nicht in dieses Spiel reingelassen mehr. Bayern hatte nicht die Zeit, diese breite Brust zurückzugewinnen, nachdem man da dreimal in den ersten 30 Minuten überrascht wurde. Dann hattest du auch noch schwache Abwehrspieler, allen voran wieder Upamecano, der ja
Vogelwild war, der
natürlich ein guter
Vogelwild
Verteidiger
war.
sein kann, aber dem weiterhin einfach die Konstanz fehlt und an schlechten Tagen ist er einfach sehr, sehr unsicher und leistet sich teure, teure Aussetzer. Also klar ist das irgendwie erklärbar und klar ist auch, das macht nicht ungeschehen, was für starke Bayern wir bis jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Und das ändert für mich sehr wenig daran, außer dass Leverkusen und Bayern im Pokal rausgeflogen sind in einer Runde, in einer frühen Runde und Borussia Dortmund nicht. Und deswegen finde ich das aus persönlicher Sicht, was den Pokal angeht, sehr schön, was
Ich
so
dachte, jetzt kommt
Titelaussichten
kurz,
angeht. Bitte?
ich dachte, jetzt kommt kurz der Hoffnungsschimmer. Deine Wölfe können das Ding ja gewinnen, aber geht ja nicht. Da gab es ja einen Wechselfehler in der ersten
Richtig,
Runde.
die sind aber ungeschlagen ausgeschieden.
Korrekt, ja, auch
Ja.
kurios. Du hast den Wutmodus, glaube ich, angesprochen, so hattest du es genannt, ne? Der nicht kam. Ich frage mich, gibt es den Wutmodus eben jetzt am Samstag um 15:30 bei Union Berlin?
Ja,
Also
blöderweise für Union Berlin kann man fast davon ausgehen. Andererseits muss man aber auch nochmal sagen, es gibt wenig Mannschaften, die unangenehmer zu bespielen sind als Union Berlin zu Hause und das haben sie auch gegen große Mannschaften schon bewiesen, ne?
genau deswegen bin ich mir auch unsicher und ja, überlege, gibt es A, den FC Bayern, der wirklich wütend reagiert, der eine absolute Trotzreaktion zeigt und wenn es eine Mannschaft gibt, ne, die das drin hat, dann der FC Bayern, dass du da ein schönes Mir sein Mir 5-0 bei Union oder 4-0 bei Union Berlin jetzt siehst, weil die einfach sagen, boah, diesen Ausrutscher, diesen krassen Ausrutscher wollen wir jetzt wieder ausmerzen und da kommt das typische Bayern-Ding bei rum, nämlich ein klarer Sieg, wo der Gegner abgewatscht wird. Oder sind sie eben doch angeschlagen in einem Spiel, das viel unbequemer nicht sein könnte. Auch das finde ich übrigens cool, dass die, wenn sie jetzt zu Hause spielen würden, wäre ich auf Handicap minus 3 gegangen, ganz ehrlich. Ne? Egal gegen wen wahrscheinlich. Aber auswärts bei Union, das ist eines der unbequemsten Gastspiele, die du in der Bundesliga haben kannst. Unionen, nämlich noch ungeschlagen zu Hause. 5 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden.
Seit
also
20 Partien übrigens, saisonübergreifend.
Richtig krass. Also hier an der alten Försterei, da spielt niemand gerne außer Union selbst. Und deswegen neige ich fast dazu, auf die Quoten zu gucken, ja, was gibt es denn bei einer doppelten Chance Union?
Ja.
Und da gibt es 3,50er Offerten.
Ich bin ja bewiesenermaßen in diesem Podcast sehr guter Bayern-Tipper. Also wenn ich hohe Siege gegen Leverkusen vorhersage, habe ich recht. Danach sage ich das Ausscheiden im Pokal. Vorher habe ich recht. Jetzt ist wieder der hohe Bayern-Sieg dran. Ich gucke aufs Handicap Bayern tatsächlich, auch wenn es an der alten Försterei ist, weil dieses 5:0 zu deutlich war und das Selbstverständnis der Spieler bei Bayern lässt nichts anderes zu, glaube ich, in den Köpfen, als dass jetzt diese Trotzreaktion folgt. Und sie haben einfach die Klasse. Und natürlich ist Union Berlin eine gute Heimmannschaft, aber trotz allem, und das ist einfach so, egal ob man es hören mag oder nicht, Bayern München spielt in dieser Liga in der eigenen Klasse, wenn sie einen guten Tag haben. Und auch Union Berlin ist nicht der Verein, der an einem guten Heimspieltag dann an die Klasse eines guten Münchner Tages rankommt. Man wird hier nichts entgegenhalten können. Bayern will dieses Statement unbedingt setzen. Und es ist der einzige Verein in der Liga, wo ich mir dann auch sicher bin, dass sie es auch setzen können. Deswegen, ich, so blöd es für Union nach 20 Spielen ist, dass Gladbach sie jetzt heiß gemacht hat, die Münchner, aber diese Reaktion muss folgen. Für mich wird das ein klarer, sogar Handicap-Sieg gegen Union Berlin.
Ja, mein Problem ist, macht natürlich absolut Sinn, der Tipp, mein Problem ist, die Handicap-Quote ist für mich nicht lukrativ genug. Da gibt es nur, 1,70, 1,80, 1,90, je nach Wettanbieter. Das finde ich nicht lukrativ genug, um ehrlich zu sein. Also da hätte ich mir einfach mehr erhofft, auch die Bayern-Quote wieder mit einer 1,30. Ne? Das ist einfach, vielleicht schlägt sich das noch ein bisschen nieder, das Bayern-Ausscheiden. Wir nehmen ja erst Donnerstag auf, die Quoten werden sich ja noch entwickeln ein bisschen. Aber ich glaube, viele denken so wie du, und sagen, boah, jetzt gibt's wirklich die Trotzreaktion, jetzt gibt's mal wieder, die Bayern werden zeigen, hey, das war ein absoluter Ausrutscher und werden eine kleine Machtdemonstration abliefern. Aber dafür, wie gesagt, dafür, dass Union so dermaßen heimstark ist, dass das ein unbequemes Stadion ist und dass ich mir vorstellen kann, dass die Bayern trotzdem ein bisschen angeschlagen sind, sind mir die Quoten A auf Bayern und B auf den Handicap-Sieg schlicht und ergreifend nicht lukrativ genug. Und das andere ist, bei Union fällt Kruse, glaube ich, aus. Oder zumindest ist er fraglich. Ne? Hat eine Fußverletzung erlitten in Mannheim, wo sich Union übrigens sehr schwer getan hat. Kann man ja auch noch kurz erwähnen. Das war auch sehr wackelig, sehr zittrig, des Bundesligisten. Da fiel Kruse schon aus. Also wenn Kruse ausfallen sollte, wonach es ja durchaus aussieht, ja, neige ich schon auch zu dem Handicap-Tipp, den du da voraussagst, auch wenn ich persönlich ihn nicht lukrativ finde von den Quoten her. Aber ja, macht ja die Sache nicht leichter für die Unioner.
Das stimmt auf jeden Fall. Wir sind gespannt, ob die Bayern jetzt in eine Negativspirale kommen und es doch nochmal spannend wird. Aber wie gesagt, wir glauben
wünschen
beide.
Wünschen würde ich es mir natürlich für die Folklore, für
ja,
die Pressevertreter, die dann schöne Artikel zu schreiben hätten.
Ja, genau. Also das wäre natürlich gut für viele, aber ich kann es mir, wie gesagt, auch noch nicht vorstellen. Lass uns mal schnell weitermachen mit zwei Mannschaften, die sich auch nicht so vorstellen konnten, dass sie da stehen, wo sie gerade stehen, wahrscheinlich in der Liga. Frankfurt mitten im Abstiegskampf empfängt Leipzig mitten im Kampf irgendwie auf einen, ja, erstmal in die Nähe eines Conference League Platzes zu kommen in der Tabelle. Also beide Vereine haben ja einen schweren Saisonstart hingelegt. Beide Vereine haben den Trainer auch gewechselt und das wird dann eben anscheinend auch deutlich, dass dieser Umbruch nicht so reibungslos geklappt hat, wie sich's beide Teams gewünscht haben. Und Frankfurt hatte unter der Woche spielfrei, weil sie sogar schon in der ersten Pokalrunde gegen Mannheim ausgeschieden sind. Trotzdem wirkt natürlich schon schwer nach, dass man am vergangenen Wochenende 2:0 gegen Bochum verloren hat. Sage ich, es sollte jetzt nicht so despektierlich klingen, aber natürlich ist es eines der Spiele, wo man dann als Eintracht Frankfurt vielleicht wirklich auch mal selbst in schlechterer Verfassung reingeht und sagt, hier sind wir klarer Favorit, diese Punkte brauchen wir, wenn wir uns irgendwie vom Abstiegskampf fernhalten wollen. Und das ist eben nicht gelungen. Frankfurt also jetzt ganz tief drin eigentlich schon in diesem Abstiegskampf. Leipzig mittlerweile auf Platz 6, auch wieder besser in der Ligaform. Aber ja, auch da gibt es noch ganz offensichtliche Probleme irgendwie unter Marsch. Also ja, ich sehe Leipzig hier als klaren Favoriten, klar, aber ich glaube, man muss vor allen Dingen hier mal erwähnen, in besseren Zeiten hätte man gesagt, oh, Frankfurt zu Hause gegen Leipzig, das könnte hitzig werden, das mag Leipzig nicht gerne in Frankfurt. Im Moment denke ich mir, Frankfurt ist leider nicht gut genug drauf, um diesen Konterpart zu geben.
In besseren Zeiten der Leipziger hätten sie auch nicht nur 1:0 beim SV Babelsberg gewonnen, dem Regionalligisten, wohlgemerkt. Also das war ja auch schon zumindest ergebnistechnisch drin, auch wenn sie natürlich drückend überlegen waren mit, ja, ich glaube, über 20 Torschüssen zu 2 und so, und natürlich 70 oder was Prozent Ballbesitz. Aber 1:0 bei Babelsberg ist ja trotzdem, ich sag mal so, wirklich Selbstvertrauen tankst du daraus nicht nach sehr vielen wackeligen Wochen und einem, ja, Fehlstart in der Liga. Also da hätte man sich ja, glaube ich, auch ein bisschen einen bequemeren Dienstagabend erhofft bei den Roten Bullen. Weiß nicht, ob das hier so viel Mut macht vor dem nach wie vor schweren Gang nach Frankfurt, denn es gab erst eine Heimniederlage. In wie vielen Spielen waren es? 25 oder so, ne? Das war jetzt, glaube ich, die erste Heimpleite gegen die Hertha zu Hause vor jetzt
Ja,
gut 10
wie
Tagen.
gesagt, bei mir wirkt halt schwer nach, so gegen wen Frankfurt die letzten beiden Spiele verloren hat, ne? Weil das sind für mich beides Mannschaften, gegen die Frankfurt in einer akzeptablen Form nicht verlieren darf. Und sie verlieren erst gegen Hertha und dann gegen Bochum. Und das ist für mich wirklich so ein Fingerzeig, dass diese Form ganz klar nach unten geht. Und was halt wirklich das Problem ist, was Frankfurt lange nicht mehr hatte, ist im Moment einfach der Sturm. Letztes Jahr konntest du dich da auf Silva verlassen, davor hattest du diese Büffelherde, über die viel geredet wurde. Aber du hast im Moment einfach, ja, mit Boris da jemanden geholt und mit Lammers, die beide noch nicht wirklich funktionieren. Dir fehlen die Lösungen. Kostic hat auch nicht mehr einfach seine Zielspieler, die er braucht, um da wirklich zu brillieren auf der Seite. Also auch ein anderer Schlüsselspieler nicht mehr so wertvoll im Moment. Und gerade die Offensive macht mir da sehr Sorgen. Deswegen, ich sehe Frankfurt ehrlich gesagt nicht in der Verfassung, hier Leipzig gefährlich werden zu können. Und dafür finde ich die 1,8er-Quoten auf Leipzig auch in Ordnung. Deswegen, ich gehe hier auf den Favoriten, auch wenn ich weiß, in der Vergangenheit waren Heimspiele von Frankfurt gegen Leipzig oft Spiele, die Leipzig nicht gewonnen hat. Aber in dieser Saison Frankfurt, da muss ich mehr sehen, um an den Umschwung zu glauben, als das, was sie in den letzten Spielen gezeigt haben.
Ein Sieg bei der SGE wäre übrigens der erste Auswärtssieg der Leipziger in dieser Bundesliga-Saison. Das ist in den 4 Spielen noch nicht gelungen. Und on top of it, erst 2 mickrige Auswärtstörchen geschossen,
Ja,
die Leipziger. Und einer davon war ein sehr schmeichelhafter Elfmeter in Freiburg, falls du dich
es
erinnerst.
geht
Den
halt nicht viel zusammen in manchen Spielen, aber muss auch sagen, dass wir ja Leipzig zum Beispiel auch gesehen haben, wie sie PSG teilweise an die Wand gespielt haben, ne? Also ich sehe den Kader an sich trotzdem nochmal natürlich deutlich über dem, was Frankfurt hat, einfach wertfrei gesagt. Also die Qualität des Kaders, der Einzelspieler ist höher. Und sie haben auch öfter unter Marsch schon gezeigt, dass die Marschrichtung ganz gut aussieht. Nur, dass eben manchmal dann die Effektivität fehlt, dass man doch zu hoch aufrückt, sich auskontern lässt, also immer mal dumme Fehler drin hat. Aber ich sehe auch viel klarer die Spielidee des Trainers schon als bei Glasner und Frankfurt, wo ich ja nach starken Glasner-Jahren bei meinen Wölfen eigentlich mehr erwartet hatte.
Ja, übrigens Rückkehr Silva zu Frankfurt an die alte erfolgreiche Wirkungsstätte. Und im Endeffekt hat der Wechsel ja noch gar nicht geklappt für beide Seiten. Die Frankfurter vermissen den Torjäger und die Leipziger haben ihn zwar, aber haben ihn ja auch nicht, weil Katastrophensaison von Silva bisher bei Leipzig. Was hat er gemacht? Ein Türchen und das war ein Elfmeter oder irgendwie sowas. Also in der Champions League hat er gegen PSG getroffen, aber in der Liga war es, glaube ich, nur ein Elfmetertor. Enttäuscht völlig. Wäre natürlich auch, ja, ziemlich ironisch, wenn er jetzt just in Frankfurt quasi trifft und dann die Frankfurter Eintracht noch mehr in die Krise schießt und sich so ein bisschen befreien kann. Wäre natürlich so eine Geschichte, die, Achtung, nur der Fußball schreibt. Abgedroschener, blöder Satz, aber könnte ich mir vorstellen, einfach weil es irgendwie passen würde zur Gemengelage. Ich gucke gerade quasi live, was ich dafür kriege. Silva trifft und in Frankfurt.
Ja.
2,70 beim einen oder anderen. Nicht,
Kann
dass
ich
ich
mir
jetzt
auch.
sage, der ist so gut drauf, dass er trifft, aber es wäre halt einfach so eine
Finde ich
Geschichte,
auch ein
ne?
durchaus spannender Tipp, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass es am Ende tatsächlich mal wieder in so eine Richtung geht. Wie gesagt, also können wir uns beide vorstellen, dass Leipzig hier tatsächlich das erste Mal dann gegen Frankfurt auch zu Hause gewinnen kann. Können wir uns auch vorstellen, dass vielleicht sogar Silva das Ganze besiegelt. Also ein Spiel, wo wir einen klaren Favoriten sehen, trotz allem. Und lass uns mal schnell zu den letzten beiden Spielen kommen. Sonntags dann, man muss sagen, dass wir da mit dem ersten
Der
Sp
Super Sunday, muss man sagen.
Super Sunday, genau. Bevor wir das machen, natürlich auch nochmal der Hinweis, dass ihr auch auf wettbasis.com viele Artikel nicht nur als Spielvorbereitung auf alle Spiele, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international viele Spiele findet, sondern auch weitere Artikel, unter anderem eben auch mit den Trainerfragen, wer ist der Trainer, der zuerst entlassen wird? Das hat jetzt Van Bommel getroffen, jetzt natürlich, wer ist der Trainer, der zunächst entlassen wird? Wie stehen die Quoten? Und ja, gute Überleitung zum nächsten Spiel und Markus Weinzierl in Augsburg, denn den haben wir beide schon mal als möglichen Kandidaten da festgelegt, den es ereilen könnte. Klaus Hofmann, der Präsident vom FC Augsburg, hat unter der Woche ihm das Vertrauen ausgesprochen, aber wir kennen die schnelllebige Fußballwelt, es müssen Ergebnisse her, sonst dieses Vertrauen irgendwann doch sehr schnell aufgebraucht. Und ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, diese Ergebnisse könnten und müssten eigentlich auch schon gegen Stuttgart folgen, denn auch die Stuttgarter sind im Moment überhaupt nicht gut drauf.
Ja, Befreiungsschlag verpasst übrigens unter der Woche. Du hast es sicher mitbekommen. Super Elfmeter-Hero Riemann beim VfL Wolfsburg mal wieder das getan, was er sehr gerne macht. Nach Elfmeterschießen jubeln. Diesmal hat er aber keinen, glaube ich, keinen gehalten, aber dafür einen getroffen. Also ist ja absoluter Elfmeterkiller, Riemann. Wurde eingewechselt in der 118. im Pokal Bochum-Augsburg und hat die Augsburger rausbefördert, weil er den entscheidenden Elfmeter getroffen hat. Doppelt bitter für Augsburg, denn die Leistung war gut. Ich hätte ihnen ja nicht mal so ein gutes Auswärtsspiel zugetraut und Weinzierl wird sich natürlich ärgern, denn ein Weiterkommen hätte, ja, glaube ich, seine Jobsicherheit ein wenig erhöht. So steht unterm Strich nach gutem oder passablen Auftritt in Bochum erneut eine Niederlage, auch wenn im Elfmeterschießen. Wird heiß, ne? Wird
Ja,
heiß.
Stuttgart derweil in der Bundesliga in den letzten 4 Spielen keine Niederlage mehr einstecken müssen, aber 3 Unentschieden, also, und davon muss man sagen, waren die Unentschieden teils auch recht glücklich, also gute Auftritte waren da jetzt nicht bei, die irgendwie ansatzweise in die Region der letzten Saison kommen, wo man ja begeistert über die Stuttgarter gesprochen hat. 2-0 gegen komplett durchrotierte Kölner am Ende ausgeschieden, auch da muss man tatsächlich bei diesem Spiel einfach festhalten, man hat verdient verloren gegen Köln. Das war ein verdientes Ausscheiden im Pokal. Also auch da der nächste kleine Nackenschlag. Und das sind jetzt für mich Mannschaften, die irgendwie tatsächlich ein Spiel sich auf Augenhöhe leisten könnten. Ich sehe keines der beiden
Aber
Teams.
nicht auf einer tollen
Ja, genau.
Augenhöhe.
Beide Teams kommen einfach nicht mit einer guten Form. Beide Teams kommen nicht mit einem Erfolgserlebnis. Augsburg wird, wenn der Trainer die Mannschaft noch erreicht, und so sah zumindest das Pokalspiel aus, was den Einsatz anging, das muss man zugestehen, ne, dann wird Augsburg hier vor allen Dingen auf der kämpferischen Ebene alles reinwerfen, weil sie genau wissen, dieses Spiel ist enorm wichtig und eine große Chance, vielleicht doch nochmal sich ja einen positiven Impuls zu geben zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt, um nochmal den Kurs so ein bisschen zu korrigieren. Also ich würde sagen, für Augsburg steht hier generell noch ein bisschen mehr auf dem Spiel. Deswegen sind die Quoten natürlich auch dicht beieinander und deswegen tue ich mich natürlich auch im Dreiweg recht schwer.
Ich tue mich auch super schwer im Dreiweg, weil es ja für mich tatsächlich irgendwie ein Krisenduell ist, wo ich mir alles und nichts vorstellen kann. Also beide können verlieren und es würde mich kein Stück überraschen. Normalerweise neige ich ja, du weißt das eh, dazu, bei solchen Spielen dann unentschieden zu tippen, aber ich kann mir auch wirklich gut wieder ein hässliches 1-0 der Augsburger vorstellen. Denn nochmal, die Leistung war ja völlig okay in Bochum und zu Hause haben sie es wirklich immer wieder drin, irgendwie ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Also, auch wenn es selten überragend ist, aber trotzdem gab es ja immerhin schon einen Heimsieg und einen Unentschieden, das FCA. Und auch letzte Saison hat man ja oft gesehen, es ist immer wieder möglich, dass sie irgendwie 1-0 gewinnen durch eine passable, gute Leistung. Hätten sie auch beinahe gegen Bielefeld geschafft, da haben sie ja auch 1-0 geführt und die Leistung hätte ja eigentlich auch reichen müssen für den Sieg. Dann gab es das späte Unentschieden, aber. Was ich sagen will, ist, zu Hause ist Augsburg wirklich immer mal für eine gute Leistung und für irgendwie einen 1-0-Erfolg
Du hast da auch auf jeden Fall eine
gut.
Stoßrichtung drin, die ich auch mitnehmen würde. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass Stuttgart am Ende ohne Tor bleibt. Ob es dann 0-0 ist oder ein 1-0, da will ich dann, wie gesagt, mich im Dreiweg nicht festlegen, aber beide Teams treffen Nein, bringt auch Zweierquoten. Und
Finde ich interessant.
da tendiere ich stark zu bei diesem Aufeinandertreffen.
Das find ich nicht schlecht, weil da ist ja auch der 1-0-Auswärtssieg der Stuttgarter beispielsweise drin. Denn wenn eine Mannschaft enorme Probleme hat mit dem Torschießen, dann nach wie vor der FC Augsburg. Die ja auch erst 5 mickrige Törchen geschossen haben und damit die schwächste Offensive zusammen mit Bielefeld der ganzen Bundesliga haben. Deswegen finde ich den Tipp vor allem aufgrund der Quote ziemlich nice. Ich versuche jetzt was anderes zu finden, aber so wirklich was Interessantes, was nicht super riskant, weil Münzwurf ist, finde ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, du
Ich
musst ja auch nicht
glaube.
immer aus Prinzip noch gegen an. Kannst du einfach sagen, guter Tipp, Julius.
Ich habe deinen Tipp ja schon gelobt, aber muss ja trotzdem unseren Zuhörern noch was so an die Hand geben, oder nicht? Kann ja nicht einfach das übernehmen, was du sagst. Nee, ich glaube, es wird lange umkämpft und unentschieden stehen. Also ich tippe tatsächlich mal was anderes. Zur Halbzeit steht's Remis. Denn da habe ich auch meine Unentschiedenquote. Also in einem Spiel auf Augenhöhe, Bieder, zwei Mannschaften, die nicht gut drauf sind, die Probleme haben, etc. etc. Zur Halbzeit steht es einfach mal unentschieden. Da gibt es schöne Zweierquoten. So, mal was anderes.
Ja, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen und würde ja auch zu meinem Tipp dann noch passen. Wir gehen zum letzten Spiel des Spieltages und fragen uns die Bayern-Besieger 5-0 Gladbach. Max Eberl hat nach dem Spiel gesagt, das ist jetzt unser Maßstab, so müssen wir jetzt jedes Spiel auftreten. Also an dich die Frage, Alex, wird es ein 18-0 gegen Bochum?
Wieso ein, was ein 18 zu 0?
Ich habe versucht, eine 5-0-Leistung gegen Bayern München zu übertragen auf den Gegner
Hoch
Bochum, ja.
zu rechnen, genau, ja. Ja, man steht natürlich erst recht am Donnerstag, weil wir ja Donnerstagmittag aufnehmen und stark unter dem Eindruck dieses 5 zu 0, das ja gestern Abend erst war. Und dementsprechend, wenn du mich jetzt fragst, sage ich natürlich ganz klarer Heimsieg Borussia Mönchengladbach, weil sie ja sowieso grundsätzlich die bessere Mannschaft sind oder Schrägstrich sein sollten, weil sie das Heimspiel haben und weil es ja nur in Anführungszeichen gegen den Aufsteiger Bochum geht, der ja nach wie vor einfach Probleme hat.
Aber im Pokal weitergekommen ist und zwei Ligaspiele in Folge gewonnen hat, ne?
Genau, und das wollte ich just tatsächlich auch ansprechen, aber im Pokal auch Selbstvertrauen getankt hat und trotzdem ja unbequem zu bespielen ist gegen eine Mannschaft, die zumindest in der Liga alles andere als gut drauf ist. Denn nochmal, dieses Pokalergebnis gegen die Bayern war ja trotzdem irgendwo eine Anomalie. Angeboten hat sich's nicht, dass das passiert. Wenn man guckt, was hier in der Liga los war, zuletzt bei Gladbach, kann man das auch mit Vorsicht genießen, diesen Tipp, den ich sage, dass Gladbach gewinnt. Aber ja, Bauchgefühl jetzt am Donnerstag ist, Gladbach wird Selbstvertrauen aus dem 5-0 tanken und wird das Spiel gewinnen.
Ja, also die individuelle Klasse bei Gladbach ist natürlich auch höher als das, wo sie im Moment in der Tabelle stehen, ne? Also, und man hat das jetzt auch einfach gesehen. Spieler wie Kone, wie Embolo und so. Das sind natürlich Spieler, die auch einem Bochum überlegen sind erstmal, was die Kaderqualität angeht. Deswegen sind sie hier Favorit. Sie haben jetzt das Selbstvertrauen. Trotzdem, ja, problematisch so ein bisschen vielleicht oder erklärbar, dass natürlich auch ihr Trainer Adi Hütter einfach einen Fußball spielen lässt, der so ein bisschen mehr Underdog-Fußball ist als das, was Marco Rose zum Beispiel versucht hat mit den Gladbachern und diesem Kader größtenteils. Und damit, ja, spielt Hütter natürlich einen Fußball, haben wir natürlich bei einem 5-1 von Frankfurt gegen Bayern, als er Trainer war, gesehen, der prädestiniert ist, um große Gegner zu überrumpeln, der aber manchmal Probleme hat gegen die kleineren, die überhaupt nicht diese Umschaltmomente anbieten, weil sie eh schon tief stehen. Und das
Ja,
wird ja Bochum tun. Also ich glaube auch, dass das Selbstvertrauen und die individuelle Klasse der Gladbacher reicht, um hier 3 Punkte mitzunehmen. Ich glaube aber, diese Euphorie, dieser Schwung, dieser hohe Sieg, der wird sich tatsächlich nicht wiederholen. Das wird so ein bisschen biederer auf dem Feld werden, als vielleicht manche jetzt, du hast es gesagt, gerade unter dem ersten Eindruck erwarten. Deswegen würde ich jetzt hier zum Beispiel die über 3,5 Tore, das wird ein Fußballfest, Gladbach schießt Bochum, Handicap-Tipps, die natürlich vielleicht Leute ansprechen würden, weil die Quote im Dreiweg auf Gladbach recht niedrig ist. Trotzdem wäre ich da jetzt eher der Spaßverderber und würde sagen, vielleicht ein bisschen vom Gas. Ich kann mir vorstellen, dass es deutlich zäher wird als das, was man jetzt im Moment vielleicht sich erwartet.
ja, gehe ich mit, gehe ich wirklich mit. Vor allem, weil Gladbach, ja, du hast es angesprochen, was ganz was anderes erwarten wird. Gegen die Bayern konnten sie ihr Umschaltspiel spielen und eben ja die Räume ausnutzen, die Upamecano und Co. links und rechts und oben und unten angeboten haben. Das wird es gegen Bochum nicht geben. Das ist einfach so. Und wie schwer sich dann Gladbach tut, sah man ja die ganze Saison schon über. Also auch gegen die Hertha hast du ja gesehen. Wenn die Mannschaft kämpft und hinten solide ist und alles zurennt und zuackert, hat diese Gladbacher Mannschaft einfach nach wie vor enorme Probleme. Und Ähnliches darf man eben von diesen Bochumern erwarten. Deswegen gehe ich mit. Unterm Strich bleibt mein Gladbach-Tipp bestehen. Ich glaube trotzdem, dass die Borussen das Ding gewinnen, aber es wird, glaube ich, eng und knapp. Also eher so in die 1-0, 2-1, 2-0 Richtung, so Arbeitssieg technisch.
Ja, und damit wäre dann vielleicht auch noch angepasst, eben zum Beispiel sowas wie unter 3,5 Tore kriegt man noch 1,6er-Quoten sogar. Damit wären alle Ergebnisse, die Alex sich vorstellen kann, zum Beispiel auch abgedeckt mit einer 1,6er-Quote, kann man auch mal drüber nachdenken, könnte ich mir auch vorstellen. Und damit endet zumindest aus unserer Sicht das Bundesliga-Wochenende wahrscheinlich nicht mit dem spektakulärsten Spiel, aber es waren ja wirklich einige spannende Spiele dabei, finde ich. Gerade an diesem Wochenende gefallen mir die Konstellationen eigentlich ganz gut, die wir haben mit Leverkusen-Wolfsburg, Dortmund-Köln, Union Berlin-Bayern irgendwie auch nach der Niederlage, Frankfurt-Leipzig, traditionell in Anführungszeichen auch eigentlich ein schönes Duell. Also da war einiges Schönes dabei in dieser Woche. Wir hoffen, der Podcast hat euch ähnlich gut gefallen wie uns die anstehenden Spiele und wir hören uns dann tatsächlich auch wieder nächste Woche früh wieder, denn englische Wochen sind noch nicht vorbei. Es gibt wieder Champions League zu sprechen und das machen wir am Montag, Alex, ne? Am Feiertag setzen wir uns hin.
Und das Feiertag, das wusste ich gar nicht.
Alle Heiligen, zumindest in NRW.
Schön.
Habe ich da eigentlich frei, aber für dich und euch, liebe Hörer, nehme ich mir die Zeit. Und,
wunderschön.
Wir hören uns zur Champions League-Besprechung wieder. Ich freue mich
drauf. Das freut uns alle persönlich sehr. Ich spreche da einfach mal im Namen der Zuhörer.
Ja, das ist nett, dankeschön.
Nee, geht weiter. Also Schlag auf Schlag, ja. Ich sag's ja. Montag, Champions League, wie immer, Folge. Mal gucken, was die anderen Mannschaften so machen, die auch angeschlagen sind. Grüße an meinen FC Barcelona. Es bleibt spannend. In dem Sinne,
bis dann.
Nächsten Montag. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.